Ihr Lieben, liebe Gemeinde, als ich die Predigt vorbereitet habe, das ist noch gar nicht lange her, da war noch kein Thema Überschließungen, egal wo. Es gab noch nicht die Grenzprobleme mit der Türkei, da unten waren die Grenzen noch offen. Es gab noch nicht die Schließungen, wie wir sie jetzt erleben, mit dass ganze Staaten, ganze Regionen, ganze Gemeinden abgesperrt werden. Das heißt, das Thema Schließung war, als ich die Predigt vorbereitet habe, eigentlich noch überhaupt nicht Thema. Ganz weit weg. Aber meine Predigt sollte mit einer Schließung beginnen. Also damals die einzige, inzwischen die dritte. Und welche Schließung ich heute anzukündigen habe, wird euch vielleicht im ersten Moment etwas verwundern, aber ich werde es euch erklären. Denn meine Bibel ist geschlossen. Meine Bibel ist geschlossen. Sie ist abgeschlossen und ich habe das ganz bewusst getan. Weil, ich weiß, ihr seid etwas entsetzt jetzt, dass ich euch sowas sage in der Predigt. Aber ich erkläre euch den Grund. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer gute Gründe für alles habe, was ich sage. Der Grund ist folgender. Wenn man irgendwann einmal draufkommt, nach Jahren als Christ, dass das Bibellesen sich verändert, dass man auf einmal beginnt, die Bibel so zu lesen, wie wenn man flanieren geht in einem Shoppingcenter. Man geht durch das Center und guckt mal hier und schaut mal dort und geht weiter, bleibt dort ein bisschen stehen, wühlt ein bisschen im Regal und geht dann wieder weiter. Und irgendwann geht man raus aus dem Shoppingcenter und setzt sich in ein Café und sagt, okay, eine Stunde war ich jetzt da drin und habe eigentlich nichts mitgenommen außer Eindrücke. Wenn man auf sowas draufkommt, dann ist es mal ganz gut, sich zu überlegen, ob da nicht irgendwas falsch läuft. Oder, anderer Vergleich, man geht in eine Pinakothek, man geht in ein kunsthistorisches Museum und da hängen nun die alten großen Meister, ja, Rubens, Michelangelo, und man sieht sich ja so an, die schönen Bilder von der Erschaffung der Erde. Man sieht sich an Adam und Eva. Man sieht sich vielleicht an Noah, und das geht dann immer so weiter, ja, mit den fantastischen großen alten Meistern, die uns also von der Bibel erzählen. Irgendwann landet man dann bei der Kreuzigung. Und man geht durch das Museum durch, schaut sich die Bilder an, genießt es und geht wieder raus und geht im Alltag weiter. Und eigentlich, bis auf Eindrücke, ist nicht viel übrig geblieben. Wenn man auf so etwas draufkommt, dass die Bibel eigentlich gelesen wird als zum Gustieren, dass das, was man liest, nicht wirklich real im Leben wird, dann wird es einmal Zeit, so wie jetzt mit der Corona-Krise, mal einfach etwas zu schließen, mal dicht zu machen. Das Schöne ist aber das, meine Lieben, ich habe natürlich die Bibel selbst verschlossen und habe den Schlüssel. Das heißt, ich kann jederzeit meine Bibel wieder öffnen. Ich muss nur den richtigen Schlüssel benutzen. Und ich schaue mal, ob ich ihn dabei habe. Tatsächlich, hier ist er. Mein Schlüssel, könnt ihr ihn sehen. Und auf dem Schlüssel steht was drauf. Und um meine Bibel zu eröffnen, lese ich euch das jetzt vor. Es ist Matthäus 7, 24. Darum, also Jesus spricht, ja. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und weiter sagt er, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Das ist mein Schlüssel, mit dem ich meine Bibel öffnen werde. Denn ich frage mich jetzt, und diese Frage gilt für uns alle. Wer wollen wir sein? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin ein kluger Mann, wir sind kluge Menschen, Wir bauen unser Haus auf Felsen, weil wir hören, was Jesus sagt und weil wir tun, was er sagt. Und wenn wir dann so leben, dann ist unser Lebenshaus auf einen Fels gebaut. Und wenn die Stürme des Lebens kommen und zerren und rütteln und wackeln und richtig schütteln, dann bleibt das Haus bestehen. Also ich habe die Wahl. Bin ich ein kluger Mann? Sind wir kluge Kinder Gottes? Oder sind wir töricht? Das heißt, wir hören Jesus, wir lesen in seinem Wort, aber wir tun nicht, was er sagt. Und das habe ich vorhin gemeint, mit dem Shopping gehen. Ja? Wir schauen in die Bibel rein, aber lesen sie nie mit dem Bewusstsein, muss ich eigentlich auch was tun, was er sagt, sondern nach dem Motto, wir haben die Rettung und eigentlich das genügt. Nein, Jesus sagt ganz deutlich, wer sein Wort hört und tut, ist klug. Deswegen benutze ich jetzt meinen Schlüssel. Mit diesem Bewusstsein kann ich jetzt meine Bibel wieder aufsperren. Jetzt lese ich sie mit einem richtigen Bewusstsein. So, jetzt geht sie. Ach na. Als vorsichtiger Mensch natürlich reicht mir ein Schloss nicht. Ein Schloss ist zu wenig. Ich könnte das ja mal so schnell überlesen. Ich habe meine Bibel doppelt abgesperrt. Ich habe sie doppelt abgesperrt und ich habe natürlich den zweiten Schlüssel auch mit. Hier ist er. Es ist wieder aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus wird angeredet, wird gefragt. Und er antwortete und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist deine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte, also Jesus, streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei Sicherheitsschlösser bei meiner Bibel angebracht, die es wirklich in sich haben. Das eine ist, ich will ein kluger Mann sein, ich will hören und tun. Und der zweite ist der, ich stelle mir die Frage, zu wem will ich gehören? Will ich zur Familie der Heiligen gehören? Will ich, dass Jesus auch über mich die Hand ausstreckt und sagt, mein Bruder oder meine Schwester, meine Mutter? Oder will ich außen stehen? Ja? Will ich einfach zu denen gehören, die nicht zur Jesu Familie gehören? Meine Antwort ist ganz klar. Nur zur Jesu Familie, nirgendwo sonst hin. Und jetzt freue ich mich, dass meine Bibel aufgeht und ich sie lesen kann und mich prüfen kann bei allem, was da drin steht. Hat mir Jesus was zu sagen? Gibt er mir eine Hilfe? Sagt er mir, wie ich leben kann? Wie wir denn überhaupt leben können als seine Heiligen? Und nachdem wir heute das Predigtthema haben, das höchste Gebot. Das höchste Gebot ist das Gebot der Liebe. Und es ist ganz klar, wenn man sagt, ich möchte das bringen, von dem ich glaube, dass ich das wie ein Schein, wie ein Lied über die gesamte Bibel zieht, über alles, was hier drin steht, dann ist das ein Liebeslied. Es ist ein Liebeslied, was durch jede Seite, durch jeden Vers zu uns durchdringt. Und wo ist jetzt aber das Licht? Wo ist der Ursprung? Und den können wir finden im Matthäus-Evangelium. Unter anderem, steht noch an vielen anderen Stellen. Aber ich lese einmal vor, was in Matthäus 22, ab 35 steht. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Boten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist das Grundgesetz der Liebe. Und Jesus zitiert hier, also er bringt nichts Neues, er bringt keine neue Lehre. Er zitiert hier aus dem 5. Buch Mose und dem 3. Buch Mose, wo das eben auch schon steht. Wir schauen im anderen Evangelium nach in Lukas. Da steht es ein bisschen anders, aber nahezu identisch. Lukas 10, 25. Und siehe, da stand ein Gesetzlehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Also hier haben wir jetzt sowohl in Matthäus als auch in Lukas ganz klipp und klar, was uns Jesus sagt, wie wir leben sollen. Es ist das, kann man sagen, das Grundgesetz der Liebe. Und wenn man jetzt davon ausgehend sich alles andere anschaut, was uns Jesus sagt, wie er sagt, wie wir leben können, dann werden wir feststellen, dass wir immer wieder zu diesem Ursprung der Liebe zurückkommen. Also das ist das, da kommen wir nicht dran vorbei. Und man kann wirklich sagen, das ist das Fundament des christlichen Glaubens, des christlichen Lebens. Diese Liebe, uneingeschränkte, ungeteilte Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten und auch zu uns selbst. Es ist, man kann weiter sagen, man könnte es fast nennen, es ist die Sonne, um die wir als Planeten kreisen. Jeder von uns. Wir kreisen um diese Liebe. Wir sind in der Anziehungskraft dieser Liebe. Wir werden beschienen und bestrahlt von dieser Liebe und strahlen diese Liebe in die Kälte, in die Dunkelheit zurück. Und es ist auch, an anderer Stelle der Bibel steht, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Es ist für uns hart, ich weiß, weil mit dem Thema Liebe haben wir oft unsere Probleme. Aber gerade deswegen dürfen wir diese Verse in keinster Weise überlesen und da drüber gehen und auch auf keinen Fall sagen, das schaffen wir eh nicht. Weil es hat genug Beweise gegeben im Laufe von 2000 Jahren Christengeschichte, dass es Menschen gab, die lieben konnten uneingeschränkt. Insofern also bleiben wir dabei. Wir überspringen das nicht, sondern wir werden das jetzt ganz, ganz gezielt anschauen und uns helfen, zu dieser Liebe zu gelangen. Diese Liebe ist ein Weg, ist der Weg, ist der helle und lichte Weg. Und das ist auch der Weg, der uns mit Jesus zusammenführt. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann können wir etwas, was Jesus sagt, für uns wirklich in Anspruch nehmen. Wir können sagen, das hat unser Herr gesagt, das wollen wir tun, weil es gut ist. Jesus sagt uns in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir müssen uns das so vorstellen. Wir Menschen gehen durchs Leben und es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, wir pflügen den Acker, den holprigen Boden mit dem Pflug selbst. Wir haben die Kette um uns gelegt und wir ziehen und kämpfen und stampfen durch den staubigen Boden und hinter uns der Pflug hoppelt über den Boden, stößt sich an Steinen, die Ketten scheuern uns wund. Unser Blick ist getrübt durch Tränen, durch Schweiß. Wir sind schwach, wir ächzen, wir stöhnen. Wir sehen nicht wirklich, wo wir hingehen. Wir blicken uns um und sehen nur eine holprige, krumme Spur hinter uns. Wir sind alleine. Ja, wir tragen die Last unserer eigenen Kleinlichkeit. Wir tragen die Last unserer menschlichen Schlechtigkeit. Ja, Wir sind mit Aggressionen angefüllt, wir sind mit Wut, mit Hass, mit Neid, mit mit allen möglichen Sachen sind wir beschäftigt von morgens bis abends, die uns eigentlich dauernd runterziehen und wir nicht weiterkommen. Das ist das Los derjenigen, die ihr Leben selbst ohne Jesus, ohne Gott tragen müssen. Das mag von außen manchmal ganz schön ausschauen, okay, er kommt ja voran, er ist ja erfolgreich, das und jenes, aber innerlich, dort, wo eigentlich die Liebe zu Hause sein sollte, dort ist alles schwarz und verkümmert. Und jetzt aber sagt Jesus zu uns, dass wir eben, die wir so belastet sind mit unserem Leben, dass wir zu ihm kommen dürfen. Wir dürfen zu ihm kommen, weil er will uns erquicken, er will uns erfrischen. Und jetzt passiert Folgendes, wir streifen diese Ketten ab, ja, und gehen mit Jesus unter sein sanftes Joch. Und ich weiß nicht, wer ein Joch kennt. Ein Joch ist so ein Balken, der angepasst ist am Nacken der Tiere, der Zugtiere. Und früher war es üblich, dass eben immer so zwei Ochsen oder was oder zwei Pferde einen Pflug gezogen haben. Und das Joch, das war so schön angepasst, dass sie gut gehen konnten, ohne sich dabei zu verletzen. Und dieses Bild möchte ich uns ganz gerne mitgeben. Übrigens nebenbei, mein Name ist leicht zu merken. Ich heiße Jochen. Und ich hoffe, Nomen est Omen, denn ich möchte ausschließlich mit Jesus unter seinem Joch gehen. Nirgendwo sonst. Also Jochen, weil ich das Joch mit Jesus trage. Ihr habt zwar andere Namen, ich weiß, aber trotzdem überlegt euch das. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder selbst den Pflug ziehen und dabei zugrunde gehen oder mit Jesus unter seinem sanften Joch gehen. Wie schaut die Situation jetzt aus? Wir gehen mit ihm. Der Pflug auf einmal, der gleitet durch die Erde. Er gleitet durch die Erde und wenn tatsächlich irgendwo ein Hindernis ist, dann weiß Jesus den Weg, um daran vorbeizugehen. Er weiß auch, wie er mehr Kraft anwenden muss, um diesen Stein zu bewegen. Die Samen, die jetzt runterfallen, wir können sehen, wie sie in die Furche fallen, wie sie weiter hinten langsam zu Keimlingen werden, zu Früchten werden. Wir können sehen, wir blicken auf ihn neben uns, denn er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das sehen wir an ihm und deswegen vertrauen wir ihm, weil er so ist. Und wenn ich neben ihm gehe, dann wird das auch auf mich eine Wirkung haben. Wir werden Ruhe finden und sein Joch ist sanft und seine Last leicht. Und dieses Joch ist wiederum das Joch der Liebe. Das Joch der Liebe, was uns verbindet. Ein anderes Bild, ein bisschen leichter vielleicht zu verstehen, ja, oder noch leichter. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder, jeder von uns kennt Zahnschmerzen. Er weiß, wie das ist, wenn so ein schwarzer, ausgehöhlter, verfaulter Zahn im Mund ist und es sowas von wehtut, dass man kaum noch weiß, wie man sich fortbewegen soll, dass man nur noch einen Wunsch hat zum Arzt und den Zahn ziehen und die Backe schwillt an und man tut mit Nelke umeinander und versucht noch bis zum Montag rauszuzögern, bis man endlich zum Zahnarzt kann. Das ist der Weg des Lebens, wenn wir ihn ohne Jesus gehen. Es ist ein schmerzvoller Weg. Es ist der Weg, des pochenden Zahnes. Wenn ich zurückgehe, wenn ich unter Jesu Joch komme, ist das vorbei. Es ist der Weg des Friedens, der Weg der Freude. Ja, nach Jesu Worten handeln, heißt gut handeln. Das muss uns völlig klar sein. Jesus hat uns nicht einmal einen schlechten Weg gezeigt. Er hat uns niemals gezeigt, geht mal das und probiert es aus und ich weiß selbst nicht, wo das hinführt. Nein, alles, was Jesus sagt, ist vertrauenswürdig. Wir können ihm in jedem Wort vertrauen. Und wenn uns andere was anderes sagen, dann müssen wir zuerst mal schauen, was sagt Jesus. Weil am Ende legen wir unser ganzes Vertrauen auf ihn, ausschließlich auf ihn. Deswegen brauchen wir uns auch nicht abbringen lassen von irgendetwas, nur weil jemand sagt, das geht nicht. Ja? Sondern wenn Jesus sagt, es geht, wenn er es segnen will, dann dürfen wir das absolut annehmen. Wir glauben nicht nur an Jesus als Person, sondern wir glauben auch an das, was er sagt. Wir glauben ihm. Wir glauben an ihn und wir glauben ihm. Jetzt noch eine andere Frage, die es hier aufgetaucht ist. Was ist das höchste Gebot und das ewige Leben? Und Jesus, Moment. Genau, okay, jetzt komme ich zum Punkt. Wenn man sich dies anschaut, diesen Text, ja, so sollen wir Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und Jesus sagt, das sind praktisch die beiden Gebote, die zusammengehören. Das ist eigentlich ein Gebot. Dann können wir sagen, diejenigen, die mathematisch noch etwas versiert sind, die sich ja noch an die Schulzeit erinnern können oder die heute beruflich damit zu tun haben, dann kann man sagen, das ist eigentlich eine Gleichung. Das ist eigentlich eine Gleichung. Wenn ich Gott liebe, mit all meiner Kraft, mit meinem ganzen Herz, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Gemüt, wenn ich Gott so liebe und diese Liebe Gott schenken will, dann hat das eine Auswirkung auf meinen Nächsten. Weil diese Liebe, die ich Gott darbringe, die bringe ich auch dem Nächsten dar. Und am Ende auch mir selbst. Das heißt, wenn du Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt liebst, dann liebst du auch deinen Nächsten wie dich selbst. Du kannst das nicht trennen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber meinen Nächsten hasse ich. Das funktioniert nicht. Ja? Sondern Gott lieben heißt, mich meinem Nächsten zu wenden. Es ist auch ganz klar, schauen wir uns doch mal nochmal Jesus an. Schauen wir uns Jesus an. Wie war das? Wie oft kommt es in der Bibel vor, dass er die Kinder geherzt hat? Ja, dass er Menschen berührt hat, Menschen gesegnet hat, dass ihm Menschen die Haare, den Kopf gesalbt, geölt haben, die Füße getrocknet. Wie oft kommt vor, es kommt sogar vor, dass der Lieblingsjünger mit dem Kopf an seiner Brust lag. Ja, das heißt, es gab eine Berührung, es gab eine wirkliche Nähe, eine Umarmung. Wir können heute Jesus nicht umarmen, weil er eben im Himmel ist, bei Gott. Das heißt, unsere Nähe, die wir eigentlich uns wünschen, wir können Gott nicht umarmen, weil er Geist ist. Unsere Liebe braucht das Ventil im Nächsten. Weil mein Nächsten, den kann ich die Liebe erweisen. Den kann ich einmal umarmen, den kann ich Gutes tun, den kann ich beschenken, dem kann ich helfen. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, wo Jesus sagt, was du dem geringsten Nächsten getan hast, das hast du mir getan. Es gibt immer wieder die Stellen. Das heißt, der Nächste ist unser, tatsächlich ist der, wo wir unsere Liebe ausleben dürfen. Es gibt noch in Matthäus 7,12 noch einen weiteren Vers, der ist etwas verkürzt, nämlich, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn ich möchte, dass man mich achtet, dass man mich respektiert, dass man mich liebt, dass man mich wertschätzt, dass man mich annimmt, alles das, dann ist die Aufforderung, das tue ich dem Nächsten auch. Das heißt, unser Blick ist auf den Nächsten gerichtet und wir sollten uns darin übertreffen, förmlich. Wir sollten darum eifern, dem Nächsten Liebe und Gutes angedeihen zu lassen. Die Frage ist natürlich jetzt die ganz berechtigte Frage, auf die wir jetzt alle schon warten. Wer ist mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Für wen gilt denn das jetzt? Ist denn das jetzt meine Familie, meine Brüder, meine Schwestern, mein Vater, meine Mutter? Oder ist es die weiter gefasste Familie? Ist es vielleicht in der Gemeinde? Sind es die Ältesten? Ja? Sind es meine Brüder, meine Schwestern in der Gemeinde? Wer sind denn meine Nächsten? Jesus gibt darauf eine deutliche Antwort und die müssen wir uns jetzt anschauen, weil das für uns absolut wesentlich ist, ob wir da unterscheiden müssen. Wir lesen seine Antwort in Lukas 10, ab Vers 29. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihn. hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, ich will's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin und tu desgleichen. Ja, wer ist also in dem Falle der Nächste? Ich habe das mal versucht, diesen Text ein bisschen analytisch, mathematisch auf die wesentlichen Punkte zu bringen. Und man kann eigentlich sagen, der Mann, der da am Boden gelegen ist, der ist irgendwie, und ich möchte hier sogar noch ergänzen, verschuldet oder unverschuldet in Not geraten. Das wissen wir nicht, geht aus dem Text nicht hervor. Vielleicht hat er seinen Reichtum zur Schau gestellt. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist er aber auch nur überfallen worden von hinten und man hat ihm noch das Letzte genommen, was er hatte. Also wir können das nicht sagen. Also er ist in Not geraten. Und wie ist meine Reaktion drauf? Wie ist die Reaktion des Samariters? Für den ich Mitgefühl empfinde, der mich jammert. Ich erkenne die Not, empfinde Mitgefühl, mich jammert's. Ich helfe ihn und pflege ihn. Dem ich aufhelfe, den ich aufrichte, den ich in Sicherheit bringe, den ich weiterhin pflegen lasse, für dessen Not ich bezahle, wirklich bezahle, und nicht um den Preis feilsche. Das eigentlich hat hier uns dieses Gleichnis gezeigt. Ein Nächster ist ein Mensch, der sich auf irgendeine Art und Weise in Not befindet und wo ich nirgendwo mich zurückhalte, sondern ihm bis zum Ende helfe und dafür bezahle. Es ist interessant und ich denke, uns fällt auf, dass dieses Gleichnis auf jemanden hinweist, dass wir darin jemanden sehen, der uns allzu gut vertraut ist und bekannt ist, nämlich Jesus Christus. Hat nicht Jesus Christus genauso gehandelt? Und zwar nicht nur an Kranken und Besessenen, ja, sondern letztendlich vor allem auch an uns allen. Denn als wir noch arm waren, Rebellen, gottlos, Kinder des Zorns, und zwar auf dem Weg am Ende zum Gericht und am Ende zum ewigen Verderben, hat da nicht Jesus sich genauso für uns in die Bresche gelegt, sich unser erbarmt? Schauen wir uns das mal genauer an. Wir sind verschuldet in Not geraten durch unsere eigene Gottlosigkeit und Weltsucht. Das heißt, wir liegen am Boden, weil wir durch eine endlose Kette von Schuld da sind. Jesus hatte Mitgefühl mit uns. Es jammerte ihn, er erbarmte sich unser. Und er hilft uns auf und er pflegt uns. Er baut uns auf. Er bringt uns in Sicherheit, nämlich in seine Herde. In seine Herde, in seine Kinder, in seine Familie. Und er wird unser guter Hirte, derjenige, der uns immer sicher führt auf die grünen Auen. Des Weiteren, er lässt uns pflegen, also er gibt uns auch weiter, nämlich er pflegt uns, er lässt uns pflegen durch sein heiliges Wort in der Bibel. Er stellt uns in die Gemeinde, er gibt uns Glaubensgeschwister. Er stellt uns unter Gottes Schutz, absoluten Schutz, indem er uns den Heiligen Geist gibt und uns damit versiegelt und uns damit eine Ewigkeit schenkt in Herrlichkeit. Schließlich ist es auch noch so, dass er bezahlt. Er zahlt die Rechnungen, er begleicht alles das, was wir hier auf Erden angesammelt haben, an Bösen, an Schlechten, an Schuld. Er bezahlt diese Schuld. Und jetzt die Frage, hat Jesus jemals um den Preis gefeilscht? hat er irgendwie versucht zu rechnen, welchen Preis hast du, welchen Preis hast du? Nein, was hat Jesus gemacht? Er hat gleich von Anfang an gesagt, wir reden nicht drüber, ich zahle den Höchstpreis. Du bist mir so viel wert, dass ich den Höchstpreis von Anfang an zahle. Wir brauchen nicht mehr verhandeln. Was ist der Höchstpreis? Na, selbstverständlich mein Leben. Ich gebe mein Leben für dich. Ich gebe mein Leben für dich. Ja? Ich gehe an das Kreuz und werde für dich zum Fluch, der du eigentlich sein solltest. Das ist dein Platz. Nein, du brauchst diesen Weg nicht gehen. Ich gehe ihn für dich. Ich bezahle für dich. Du bist frei. Das hat also Jesus für uns getan. Er hat gibt uns das Beispiel mit dem barmherzigen Samariter. Er gibt uns das Beispiel für sein eigenes Leben. Und er sagt uns, dass wir das tun sollen. Und er sagt uns damit auch, wer ist der Nächste? Der Nächste ist der, der am Boden liegt und schwach ist. Die Frage ist nur, ist das jetzt schon alles? Geht es nicht noch weiter? Und wir finden die Texte an anderen Stellen in der Bibel. Nämlich in Matthäus 5,43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Zitat aus 3. Mose. Und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden, also die, die Gott nicht kennen? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Der Nächste, der übrigens in manchen Übersetzungen, modernen Übersetzungen auch mit Mitmenschen ausgedrückt ist. Vielleicht ist das heute ein etwas geläufigerer Begriff, Mitmensch. Unter Mitmensch fällt jeder hinein. Diese Liebe, und das sehen wir in diesem Bild, Jesus spricht ja so gern in Bildern, und das ist wunderbar, ja. Er zeigt uns, wie das hier gemeint ist. Wenn wir so wie heute, die Sonne geht auf, der Himmel ist blau. Diese Sonne geht aber für alle auf. Die Sonne ist nicht so, dass sie jetzt für die besonders Frommen aufgeht, für die Guten, für die, die jetzt sich heute förmlich übernehmen im Gutes tun, ja, sondern die geht auch genauso für die auf, die jetzt noch im Bett liegen, ja, vielleicht einen dicken Kopf von gestern haben, die heute überhaupt nichts tun, die vielleicht ihr ganzes Leben irgendwo in der Tiefe leben, in der Dunkelheit, ja. Diese Sonne geht für alle auf. Dieses Licht der Liebe, kommen wir wieder zu dem Anfang zurück, das Licht der Liebe. Dieses Licht geht über allen auf. Und wenn wir, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn wir uns um dieses Licht kreisen, wenn wir unser ganzes Leben, ja, auf dieses Licht der Liebe ausrichten, dann wird auch unser Licht genauso jedem scheinen. Da wird es keinen Unterschied geben. Unser Licht scheint über diejenigen, die wir wirklich lieben, über unsere Familie, über unsere Glaubensgeschwister. Es geht aber auch weiter, über die, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, ja, Fremde, die wir irgendwo sehen. Es geht über die, die in Not geraten, weiter. Und es geht sogar über diejenigen, die uns wirklich Böses wollen, die unsere persönlichen Feinde sind. Das heißt, diese Liebe braucht überhaupt nicht abgestuft werden. Ich meine, ist das nicht wirklich schön, dass wir sagen, dass wir nicht entscheiden müssen, wen dürfen wir mehr lieben als den anderen, sondern unsere Liebe soll sich über alle gleichmäßig, intensiv, ungeteilt ergießen. Und genauso mit dem Regen. Regen als Gutes tun, als einfach die Gabe, die alles wachsen und gedeihen lässt. Auch da brauchen wir keine Einschränkungen machen, sondern wir dürfen das leichte Joch von Jesus mit ihm tragen und unsere Liebe, unser Gutes tun, jedem zum Geschenk machen. Es ist also wirklich zwar ein großes Gebot, ein mächtiges Gebot. Es ist das Gebot der Liebe. Und trotzdem ist es unterm Strich nicht schwer zu verstehen. Wir können nicht sagen, wir scheitern daran, weil uns das so kompliziert ist. Es ist unterm Strich eine einfache Sache. Liebe jeden. Jetzt schauen wir uns noch mal weiter an. Was steht denn dort? Ja, wir gehen immer in die Tiefe. Ich kann nur jedem empfehlen, überlest nicht die Texte der Bibel so schnell. So nach dem Motto, habe ich schon 100-mal gelesen, kenne ich, ich suche weiter. Ja, sondern wir bleiben bei den Texten und gehen immer tiefer hinein, weil das Wort Gottes ist ja ein lebendiges Wort. Es wird sich weiter erschließen. Wir werden weitere Parallelstellen in der Bibel finden, die uns wieder das Puzzle weiter zusammenfügen. Ja? Bleiben wir doch mal dabei, wenn hier steht, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Ja, was heißt denn das? Das ist doch ganz einfach, auch wieder mathematisch. Wenn es heißt von ganzem Herzen, wie viel Platz ist dann für was anderes? Wie viel Platz ist dann noch für Liebe für die Welt, für das Weltliche, für wie viel Platz ist noch für Nichtliebe, für Ärger, für Hass, für Wut, für Neid, für kleine Bosartigkeiten? Ja, wie viel Platz ist noch in deinem Herzen, wenn hier steht aus ganzem Herzen? Ich denke, wir alle wissen noch von der Mathematik her, wenn etwas ganz ist, dann ist es wirklich ganz, es ist ungeteilt, da ist kein Bruchstückchen weg. Das heißt, wir sollen Gott mit ganzem Herzen lieben. Das heißt, mit unserer ganzen Vernunft, unseren ganzen Gefühlen, unserem ganzen Willen, unserem ganzen geistlichen Leben, ungeteilt richtet sich unser komplettes Herz auf Gott. Jetzt kann man sagen, okay, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Darauf möchte ich sagen, lasst uns doch mal wirklich in uns selbst hineinschauen. Und wenn wir jetzt merken, wenn wir jetzt so mal durchgehen, wo wir überall unsere Probleme haben, wo wir vielleicht noch Hass und Wut und Ärger und sonst was spüren, dann ist das so, dann lasst uns doch unser Herz ausmisten, wie wir einen Keller ausmisten oder einen Dachboden. Das kommt raus. Weg damit. Und auch, wenn es wieder mal zurückkommt, von hinten rum, sich reinschleicht, ja, wir spüren das ja, raus damit. Meine Liebe ist auf Gott gerichtet. Wenn sie auf Gott gerichtet ist, heißt das, sie ist auf sein Wort gerichtet. Dann ist sie auf jeden gerichtet. Meine Liebe drückt sich überall aus. Und wo ich überall kleine Mängel in mir spüre, wo es mich wieder sticht, ich lasse diesen Sachen nicht Raum. Raus damit. Auf den Misthaufen. Genauso gilt das auch für die ganze Seele. Ja? Also Gott möchte, dass wir ihn mit ganzem Herz, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Gemüt lieben. Also auch mit unserem ganzen Leben, mit all unseren Gefühlen, aber auch mit unserer ganzen Kraft. Das heißt, hier steht nicht mit seiner Kraft, hier steht mit unserer ganzen Kraft sollen wir ihn lieben. Das heißt, wir brauchen gar nicht im Vorfeld sagen, ach, wir brauchen uns doch gar nicht zu bemühen, weil wir schaffen das ja eh nicht. Ja? Sondern so wie wenn ein Sportler sich bemüht, ja, bei der Olympiade zu gewinnen und sich anstrengt, so dürfen wir uns auch anstrengen, das zu tun, was uns Jesus sagt. Wir brauchen uns nicht zurücklehnen und sagen, wir warten jetzt darauf, dass Gott alles mit uns macht. Wir selbst müssen nichts tun. Nein. Sondern wir dürfen uns selbst anstrengen. Das kommt uns ja auch selbst zugute. Wir sind doch Menschen, die es doch auch lieben, sich anzustrengen. Wir machen es doch tagtäglich. In der Schule, im Beruf, im Sport. Wir bemühen uns im Finden unserer Lebenspartner. Ja, wir bemühen uns andauernd. Und das ist auch schön so, denn wenn wir zum Beispiel sagen, wir sollen Gott mit der ganzen Kraft lieben, dann fragen wir uns, wie viel Kraft ist denn noch dann für Kleinigkeit da? Wie viel Kraft ist denn dann noch so für ein gegenseitiges Hickhack da? Ist überhaupt noch Kraft dann da für was anderes? Nein, wir dürfen mit unserer ganzen Kraft Gott lieben und alles, was wir tun, dürfen wir da hineinnehmen und ebenfalls für Gott leben. Natürlich mit dem ganzen Gemüt. Das heißt also, das Gemüt wird bezeichnet als der Sitz des neuen geistlichen Lebens eines wiedergeborenen Menschen. Natürlich, wenn wir als Christen eben von Neuem geboren sind in Jesus Christus, dann heißt es natürlich auch, dass wir dort 100% Gott gehören und nicht noch irgendetwas anderem. Wir müssen uns also in der Liebe nirgendwo zurückhalten. Wir können die Liebe fördern, wir können darum beten, wir können sie im Wort finden, wir können tun, was Jesus sagt, wir können es bemühen. Wir werden es nicht immer schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, sagt die Bibel, haben wir einen Fürsprecher. Also wo immer wir versagen, hat er für uns dieses Versagen getragen. Aber Wir dürfen uns bemühen. Wir müssen uns nicht faul zurückziehen. Ein wichtiger Gedanke, der mir jetzt noch kommt, ist folgender. Wir fragen uns jetzt vielleicht, aber wie soll ich das denn machen? Ich sehe doch überhaupt gar nicht meinen Mitmenschen wirklich. Ich nehme ihn doch gar nicht wahr. Ich gehe außer Haus, ich mache meine Dinge, ich bin eigentlich geschüttelt durch meinen Alltag. Wie soll denn das funktionieren? Ich fühle mich überfordert. Dazu möchte ich euch eine Studie, ein Experiment erzählen, was in Amerika vor einigen Jahren gemacht worden ist. Und zwar, man hat Studenten der Theologie hergenommen und hat sie eine Predigt ausarbeiten lassen zum Thema der barmherzige Samariter. Eine kurze Predigt, und hat sie hinterher angewiesen, diese Predigt dann vor einem Auditorium im Nebengebäude zu halten. Man hat die Studenten in zwei Gruppen eingeteilt. Beide mussten dieselben Predigten machen. Inzwischen hat sich draußen auf dem Hof einer hingelegt, geschminkt, als ein verletzter Mensch, ist am Boden gelegen. Und nun war die Zeit zu Ende und auf einmal kommt der Professor in die eine Gruppe und sagt, übrigens, ihr müsst euch beeilen, ich habe die Zeit übersehen, ihr hättet schon vor 10 Minuten drüben sein müssen und die Predigt halten, also beeilt's euch. Da wurde die Gruppe rausgeschickt und die liefen über den Hof und liefen ins Nebengebäude. Und obwohl sie die Predigt über den barmherzigen Samariter vorbereitet haben, was war? Die meisten von denen sind an dem vorbeigelaufen, der da am Boden gelegen ist. Sie haben ihn nicht gesehen. Warum? Weil sie gehetzt waren, weil sie einen Tunnelblick gehabt haben auf das, ich muss was leisten, ich muss da schnell hin, ich muss was tun. Sie haben den nicht wahrgenommen. Gab natürlich Ausnahmen. Im anderen Fall, der anderen Gruppe hat man gesagt, ihr könnt jetzt aufhören, geht's rüber, habt noch 10 Minuten Zeit. Okay, ging die andere Gruppe los. Das Gegenteil war der Fall. Die Gruppe hat den Verletzten entdeckt und begonnen, sich im großen Maße um ihn zu kümmern. Was heißt das für uns? Oder welchen Schluss kann man daraus ziehen? Menschen, die immer innerlich getrieben und gehetzt sind, deren Tag ausgefüllt ist mit lauter Tätigkeiten, die aber auch Dinge als wichtig einstufen, die es gar nicht sind. Ja? Diese Menschen bekommen einen Tunnelblick und sie haben gar kein Interesse mehr daran. Sie können nicht mehr, sie sind voll, sie sind zu und sie werden gar nicht mehr den anderen wahrnehmen. Sie schauen kurz an und wollen gar nicht mehr in die Tiefe gehen. Das heißt, unser Gebet als Christ könnte in der Früh schon so sein: Lieber Gott, lass mich meine Arbeit tun, schenk mir meinen Dienst, gib mir mein täglich Brot, ja, aber dazwischen schenke mir Ruhe, schenke mir ein waches Auge, schenke mir ein offenes Herz, schenke mir Begegnung, lass mich entdecken, den einen und den anderen, lass mich auf ihn zugehen, lass mich ein richtiges Wort für denjenigen finden. Lass mich irgendetwas finden, wo ich diesen Menschen eine Freude tun kann. Hilf mir, meinen Nächsten, meinen Mitmenschen zu sehen und auf ihn mit Liebe zu reagieren. Ich denke mir, dass das ein wichtiges Experiment war, was uns wirklich hilft, den Nächsten zu sehen. Des Weiteren wissen wir jetzt, jeden zu lieben, dass wir unsere Sonne über jeden strahlen lassen, dass wir unseren Regen des Guten über jeden niederlassen, ja, dass wir Gott ohne auch nur irgendwelche Einbußen in allen Bereichen unseres Lebens lieben und die Ehre geben und dass das am Ende sich auf unser Leben insofern auch niederschlägt, weil wer so in der Liebe lebt, für den ist auch selbst nur Liebe da. Das heißt, es ist eine Win-Win-Win-Situation, was wir gerne wollen und gerne hören. Lass uns so leben. Und ja, die Predigt geht dem Ende entgegen. Und ich werde jetzt noch einmal meine Schlüssel zur Hand nehmen und werde mich noch einmal fragen, ich schließe mit dem zweiten ab, ich frage jetzt uns alle, ich frage uns jetzt alle als Gemeinde, als Kinder Gottes, wollen wir den Willen des Vaters im Himmel tun? Wollen wir ihn tun? Wollen wir tun, was er sagt? Wollen wir uns bemühen mit seiner Hilfe? Wollen wir das? Dann sagt Jesus zu uns, wir sind ihm Bruder und Schwester und Mutter. Selbstverständlich will ich, Ich sperre meine Bibel mit dem ersten Schlüssel ab. Ja. Die Antwort darauf ist ja. Der zweite Schlüssel, oder der erste besser gesagt, ich frage mich wieder, ich frage uns. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Ich frage uns noch einmal, haben wir Jesus' Wort gehört? Haben wir es gehört? Und wollen wir dann noch handeln? Wollen wir kluge Frauen, Männer, wollen wir klug sein? Wollen wir, dass wenn die Platzregen kommen, die Stürme kommen, dass unser Haus des Lebens steht auf dem Felsen von Jesus Christus? Wenn das ja ist, dann tun wir, was er sagt. Für mich ist die Antwort ja. Ein letztes Bild, ein schönes Bild. Unser Leben als Christen, wenn wir lebendig sind, ist das ein bisschen zu vergleichen wie mit einem Herz. Was macht ein Herz? Ein Herz pumpt. Ja, es schlägt, es zieht sich zusammen, der Muskel, und geht auseinander. Und das immer zu. Und wenn das Herz so schlägt, ist es gesund, ist es kräftig, dann gibt es dem ganzen Körper Leben. Ein Christ hat neben dem normalen Herz, neben dem menschlichen Herz, noch ein weiteres. Nämlich, es zieht sich zusammen zum Gebet und öffnet sich für die Tat. Gebet und Tat. Gebet und Tat. Gebet und Tat. Es lässt sich nicht voneinander trennen. In dem Sinne wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag und Gott möge euch behüten, beschützen, euch jetzt durch diese schwierige Zeit der Corona-Pandemie hindurchhelfen. Gott möge euch Gesundheit schenken und bleibt im Wort und im Glauben an Jesus Christus und tut, was er sagt. Auf ihn wollen wir hören. Amen.